Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das war ein Geburtstagsgeschenk, dass ich heute hier stehen darf. Ich wurde an meinem Geburtstag gefragt und wir sind tatsächlich schon seit 1996 mit der Jesusbruderschaft verbunden und heute zum ersten Mal hier. Vielen Dank für dieses Geburtstagsgeschenk. Ja, und das Ganze ist jetzt noch in Besonderheit ein bisschen heikel, weil Thema ist Taufe Jesu und Matthäus legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Trinität. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt kommst du nach Gnadenthal und sollst den Gnadenthalern was über die Trinität sagen, wo das doch eins der Herzensthemen ist. Aber hört nochmal den Text jetzt tatsächlich aus dem Matthäusevangelium in der Neukirchener Kinderbibel, was Lukas. Nur den letzten Abschnitt nochmal, da gibt es einen kleinen Unterschied. Der ist aber bei Matthäus wichtig. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Matthäus ganz wichtig. Bei der Taufe Jesu, als Jesus das erste Mal in der Öffentlichkeit auftritt, sind sie alle drei da. Vater, Sohn und Geist, alle drei zusammen in der Taufe Jesu. Vater, Sohn und Geist handeln in der Taufe miteinander in sichtbarer Weise. Hier hinter mir hängt die Ikone der Dreifaltigkeit. Sie zeigt Vater, Sohn und Geist, aber sie zeigt es auf eine Weise, die wir ja nicht sehen können. Matthäus schreibt in seinem Evangelium davon, was vor Augen war, was Augen gesehen haben. Vater, Sohn und Geist handeln miteinander in sichtbarer Weise und Matthäus will, dass wir das am Anfang lesen, bevor wir in seinem Evangelium weiterlesen. Denn er will den großen Bogen spannen von der Geschichte Israels zu diesem einen, der da jetzt kommt. Gott hat sich seinem Volk Israel zu erkennen gegeben in der Geschichte als der eine wahre Gott. So war es bisher. Aber jetzt zeigt er sich als der Vater. Jetzt zeigt er sich als der Vater eines Sohnes. Von nun an kann der eine Gott Israels, ja, dieser eine Gott Israels nicht mehr ohne diese Vaterschaft gedacht werden. Und dabei ist es völlig klar, hier ist etwas Neues, eine neue Form der Vaterschaft. Von Vaterschaft ist auch schon im ersten Bund die Rede. König David wird es zugesagt und seinen Nachfolgern versprochen, dass sie Söhne sein sollen. Israel als Nation ist es zugesagt, auch ihr seid Söhne Gottes. Aber die sind es durch Berufung und Adoption. Dieser, der da jetzt in der Taufe steht, der ist aus dem Heiligen Geist gezeugt. Das ist der gezeugte Sohn. So hat es der Engel dem Josef im Traum gesagt und Matthäus hat es schon am Anfang erzählt. Gott wird auf eine neue Weise als Vater geoffenbart. Und Jesus selbst trägt die Fülle des Geistes. Das will Matthäus am Anfang seines Evangeliums deutlich machen. Alle, die das lesen, sollen wissen, wo dieser Jesus redet und handelt, da redet und handelt der Gott Israels selbst. Ja, wo Jesus redet und handelt, da redet und handelt der Gott Israel selbst und wir handeln mit ihm. Und das ist für mich der Clou in dieser Geschichte. Wir handeln mit als Menschen. Also zunächst ist es ja Johannes, der handelt. Und der will erst gar nicht. Jesus kommt an den Jordan, um sich taufen zu lassen, um sich zu zeigen. Und Johannes wehrt es ihm. Nö, mach ich nicht. Wenn man das liest, könnte man denken, es ist ein theologischer Einwand. Das kann ich theologisch nicht verantworten, was du von mir willst. Johannes sagt das ein bisschen respektvoller. Er sagt, ich müsste doch von dir getauft werden. Aber es ist ein Einspruch, es ist ein Bedenken. Und die Sache bleibt, Johannes versucht, Jesus abzuhalten, ihn zu hindern. So ist das griechische Wort. Johannes will ihn hindern. Und da merke ich plötzlich, dass ich in dieser Geschichte auch ins Spiel komme. Denn ich bin nämlich auch oft Bedenkenträger. Was kann ich alles theologisch nicht verantworten? Da kommt einer mit einer Idee und ich sage, denke sofort, das kann nicht gut gehen. Oder bin jetzt 56, habe so ein bisschen Erfahrung, das habe ich bisher so noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin hier, der solche Bedenken kennt, aber es gibt ja auch andere Formen, wo ich Bedenken äußere, wenn mir etwas zu mühsam ist. Schon wieder eine neue Idee. Können wir es nicht so machen, wie wir es jetzt bisher gemacht haben? Schon wieder eine neue Idee und das ist richtig viel Arbeit und wer soll das denn auch noch machen? Und dann gibt es da noch etwas, was so ein bisschen tiefer sitzt. Da gibt es nämlich noch Angst. Und die Angst ist ja eine ganz große Kraft der Verhinderung. Da ist die Angst, dass ich etwas falsch mache. Da kommt Jesus mit einem Auftrag und ich will es ja nicht falsch machen. Da kommt vielleicht auch die Angst, nicht zu genügen. Und bei mir auch immer wieder die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und dann kommt noch etwas dazu, dass Jesus hier offenbar anders ist, als Johannes das erwartet. Und auch das setzt manchmal so ein Bedenken in Kraft. Bei Axel Hacke habe ich gelesen, wir Menschen mögen es nicht, diese Ungewissheiten. Wir finden es nicht gut, wenn der andere, den ich bisher mochte, also jetzt Jesus zum Beispiel, wenn der anders ist oder etwas anderes von mir erwartet als das bisher Gewohnte. Ich mag, wir Menschen mögen das Gewohnte, der eine mehr oder weniger, aber wir mögen das Gewohnte. Und warum? Axel Hacke schreibt, das lässt sich von unserem Gehirn her erklären. Bei dem Gewohnten muss sich das Gehirn nicht so anstrengen. Wenn alles in den erprobten Bahnen läuft, das spart Kraft. Und offenbar sind wir da so ein bisschen daraufhin angelegt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich höre in diesem Satz von Jesus zuallererst das Wörtchen uns. So gebührt es uns, uns beiden. Es ist an uns, Jesus und Johannes, Jesus und ich, Jesus und wir. Jesus stellt Nähe her. Gemeinschaft, Verbundenheit. Der, der gleich erkennbar sein wird als der eine Sohn Gottes, der eine, der Geliebte, der sagt uns. Johannes war ja noch ganz auf Distanz. Er sagte, ich und du, ich sollte doch und du solltest. Jesus spricht ein uns. Als ob er nicht ohne uns wollte. Lass es uns tun, gemeinsam, lass es uns tun, jetzt. Alle Gerechtigkeit erfüllen. Dieser Satz ist, diese Formulierung ist programmatisch für Matthäus. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen, dazu ist Jesus gekommen. Alle Gerechtigkeit erfüllen, das ist seine Sendung und offenbar will er uns in diese Sendung einschließen. Alle Gerechtigkeit erfüllen, das hat etwas mit den Vorhersagen, mit den Versprechen der Bibel zu tun. Das soll erfüllt werden und es soll uns auf einen neuen Weg der Gerechtigkeit führen. Ich tue mich mit der Rede von der Gerechtigkeit schwer. Was ist denn schon gerecht? Ich merke, dass ich über die Frage der Gerechtigkeit gut philosophieren kann, gut diskutieren kann. Ich erinnere mich an meinen Religionsunterricht, wo es darum ging, die ethischen Dinge unseres Glaubens immer wieder auch im Blick auf die Gerechtigkeit zu bedenken, zu tun. Aber wenn es darum geht, was sich gerecht anfühlt, wie fühlt es sich an, wenn etwas gerecht ist, dann merke ich, das ist für mich gar nicht so einfach. Und das hat oft mit der Diskussion um Gerechtigkeit gar nichts zu tun, was ich als gerecht fühle. Von klein auf und bis heute fühlt es sich zum Beispiel für mich gerecht an, wenn alle dasselbe bekommen. Vorgestern eine lange Zugfahrt zurück aus dem Urlaub, meine Frau und ich Vespern. In der Packung sind 4 kleine Würstchen. 2 sind für mich, da frage ich gar nicht. Das fühlt sich ja für mich gerecht an. Selbstverständlich esse ich 2 Würstchen. Meine Frau isst eines und dann fragt sie, ob sie das 4. Würstchen essen dürfe. Ich stutze. Warum fragt sie? Denke ich, ist doch klar, 4 für jeden 2. Und dann leuchtet es mir ein. Gerechtigkeit ist nichts Berechenbares, nichts Absolutes, nichts, was ich in allgemeine Regeln fassen kann und schon gar nicht nichts, was ich regeln könnte, ich alleine. Sondern Gerechtigkeit hat etwas mit Verbundenheit, mit der Beziehung, mit der Zugehörigkeit zu tun. Darf ich das Würstchen haben? Da geht es um Beziehung, da geht es um Liebe, da geht es um Einvernehmen. Und plötzlich entsteht ein ganz neues Gefühl davon, was gerecht ist. Es ist ein schönes Gefühl, ein ganz anderes Gefühl. Ich lerne, Gerechtigkeit hat in erster Linie etwas mit Beziehung zu tun. Ich setze mich mit dir in Beziehung. Ich stelle die Beziehung wieder her. Ich lasse mich auf dich ein. Ich überlasse mich dir. So steht Jesus vor Johannes und sagt uns. So stellt er Beziehung her, so stellt er Gerechtigkeit her. Das ist der Weg der Gerechtigkeit, den Jesus geht. Nochmal ein bisschen von einer anderen Seite. Wenn man so nach dem allgemeinen Gefühl unserer Zeit fragt, so ganz allgemein, diese Mischung aus Wut und Entmutigung, aus Gleichgültigkeit und Ablehnung. Dieses Gefühl unserer Zeit erzeugt eine Erwartung in den Menschen, die Welt schuldet mir etwas. Die Welt, die anderen schulden mir etwas. Das steht mir jetzt zu und das finden wir gerecht. Wer so fühlt, stellt sein Ich ins Zentrum. Ganz anders, wenn es um das Uns geht, das Uns, das Jesus stiftet. Dieses Uns, das trotz der Wut, trotz der Entmutigung, trotz der Ablehnung Ja sagt. Ja zum Anderen. Ja zum Leben, so wie es jetzt ist. Ja zu Jesus. Zu so einem Uns, zu solcher Verbundenheit gehört auch das Unwägbare. Was mag jetzt kommen? Ich weiß es nicht. Wie mag der andere reagieren? Ich weiß es nicht. Was mag das neue Jahr bringen? Und was mag Jesus vielleicht in diesem Jahr, dass ich dazu einwillige? Er, der Sohn Gottes, er wagt sich ja auch selbst ins Unwägbare. Er riskiert die Möglichkeit, dass Johannes ablehnt. Jesus schafft aber auch den Raum für das Zusammenfinden. Dass wir zusammenfinden, dass wir Gemeinsamkeiten entdecken, auch da, wo wir sie gar nicht vermutet hätten. Wie solches Zusammenfinden gelingen kann, dafür habe ich einen schönen Ausdruck gelesen. Sich antwortend hingeben. Sich antwortend hingeben. Man muss das ein bisschen kauen, aber ich finde, das hat was. Sich antwortend hingeben. Über die Hingabe kann man ja sagen, ich will lieben, statt ich will geliebt werden. Ja, ich freue mich auf Erwiderung, aber Hingabe heißt, ich will lieben, egal ob da was zurückkommt. Ich mache es nicht davon abhängig, dass etwas zurückkommt. So steht Jesus vor Johannes und letztlich antwortet Johannes so auch Jesus. Ich erlaube mir, dass ich es nicht im Griff habe, was jetzt kommt. Ich erlaube mir, auf den anderen angewiesen zu sein. Ich erlaube mir, auf ihn, den Gottessohn, angewiesen zu sein. Ich erlaube mir auch auf euch, die Schwestern und Brüder, die er mir zur Seite stellt, angewiesen zu sein. Matthäus erzählt von der Taufe Jesu. Und es wird klar, da wo Jesus redet und handelt, da redet und handelt Gott selbst und wir handeln mit ihm. Jesus sagt, lass es uns tun, gemeinsam. Lass es uns jetzt tun. Und da stehe ich jetzt hier heute in Gnadenthal und frage mich, was ist es? Was ist es, von dem Jesus jetzt am Anfang dieses Jahres möchte, dass ich mich hingebe? Was ist es, von dem Jesus jetzt am Anfang des Jahres möchte, dass ich es nicht verhindere, sondern dass ich einwillige? Wie finde ich darauf eine Antwort? Im Hören auf die Schrift, sie soll sich ja erfüllen, was geschrieben steht. Im Hören auf die Schrift, mit anderen zusammen. Und zwar so, wie Jesus mir die Schrift öffnet. Er sucht meine Einwilligung. Sollte ich mich darauf nicht antwortend hingeben? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.